IKB meets ESG, der Podcast zu Themen rund um ESG, Nachhaltigkeit und Transformation. Moderiert von Jennifer Adam.
Und jetzt ist die Frage, wenn Dinge objektiv unmöglich sind, wie gehe ich jetzt damit um? Also müssen wir jetzt überlegen, mit einem gewissen Pragmatismus, was geht und wie schnell geht das Ganze?
Spannende Zeiten, herausfordernde Zeiten, aber auch eine Riesenaufgabe, die neben den Herausforderungen aus unserer Sicht auch Chancen beinhaltet.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von IKB meets ESG. Mein Name ist Jennifer Adam, ich bin ESG- und Nachhaltigkeitsexpertin der IKB und führe Sie durch diesen Podcast. Heute habe ich zwei Gäste vor mir sitzen, einmal Herr Dr. Jens Petersen, Partner bei Ebner Stolz, und Johannes Sausen, unseren Leiter des Sektorvertriebs hier in der IKB. Hallo zusammen.
Hallo.
Hallo Jenny.
Schön, dass ihr beide und Sie hier sind. Ja, Johannes Sausen kennen ja schon einige Zuhörerinnen aus dem Podcast, aus anderen Folgen. Aber Herr Dr. Petersen, Sie kennen unsere Hörerinnen und Hörer noch gar nicht. Vielleicht stellen Sie sich einmal kurz vor, und Johannes, du danach gerne auch, für diejenigen, die vielleicht neu dazuschalten.
Vielen Dank. Ja, Jens Petersen, Partner bei RSM Ebner Stolz in der Unternehmensberatung. Wir sind 150 Kolleginnen und Kollegen deutschlandweit, die vor allem im Bereich des Mittelstands beraterisch unterwegs sind und Kunden unterschiedlicher Branche helfen im Hinblick auf Strategiethemen, Organisationsthemen, Optimierungsthemen und seit einigen Jahren auch im Bereich Nachhaltigkeit unterwegs.
Vielen Dank, dann ergänze ich gerne. Johannes Sausen, wie eben von Jenny schon angekündigt, Leiter des Sektorvertriebs in der Bank. Was ist das für die, die es nicht kennen bislang? Wir arbeiten mit drei Säulen in der Bank im Vertrieb, dem regionalen Vertrieb, unseren Produktspezialisten und dem Team Sektorvertrieb. Da schauen wir auf die Branchen, auf Entwicklungen, auf Unternehmen, Geschäftsmodelle, um dann adäquate Lösungen der Bank in der Finanzierung und an der Beratung anbieten zu können.
Ja, und wir möchten heute gemeinsam das Thema Nachhaltigkeit in der Ernährungsindustrie beleuchten. Herr Dr. Petersen, Sie haben ja gemeinsam mit der Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie in diesem Jahr eine Studie zum Thema Nachhaltigkeit in der Ernährungsindustrie rausgebracht. Was sind denn so die wesentlichen Erkenntnisse dieser Studie?
Ja, also das Wichtigste ist, die Branche fühlt sich sehr betroffen. Wir haben ganz überproportional viele Antworten bekommen, völlig ungewöhnlich für eine Studie. Und wir haben in den Vertiefungsinterviews, die wir danach geführt haben mit rund 20 Unternehmen, mit den Spezialistinnen und Spezialisten dort zusätzliche Informationen bekommen. Also die Branche fühlt sich erstmal stark betroffen, stark belastet, etwas desorientiert durch die Regulatorik. Und das in einer Situation, wo wir ja in Deutschland durchaus Krise haben. Steigende Zinsen, Konsumverweigerung etc. Also vor die Klammer gezogen, das ist für die Branche ein ganz dickes Brett.
Also das unterstreiche ich sofort. Herausforderung auf jeden Fall in der Art und Weise, wie Sie es gerade erläutert haben. Aber die Branche, der Sektor ist ja auch in der zentralen Position bei uns in der Volkswirtschaft. Was das Thema ESG angeht, denken wir an Nachhaltigkeit im Bereich der Tierhaltung. Denken wir an das Thema Landwirtschaft, die gesamte Wertschöpfungskette bis zur Verpackung im LEH oder im Off-Trade, im On-Trade-Bereich. Von daher spannende Zeiten, herausfordernde Zeiten, aber auch eine Riesenaufgabe, die neben den Herausforderungen aus unserer Sicht auch Chancen beinhaltet.
Und Sie sind ja darauf eingegangen, Herr Dr. Petersen, dass insbesondere dieses Thema regulatorischer Druck neben den Krisen, die ja derzeit existieren, irgendwie zugenommen hat. Ist das Thema Nachhaltigkeit denn prinzipiell neu im Ernährungssektor oder ist es schon länger auffindbar?
Also es ist eigentlich überhaupt nicht neu, weil das Thema Nachhaltigkeit unter anderen Überschriften seit vielen Jahrzehnten in der Branche existiert. Aber in diesem Ausmaß, mit ganz konkreten verpflichtenden Zielen, mit viel Regulatorik seitens des Gesetzgebers, mit gewisser Regulatorik seitens der finanzierenden Banken und mit großen Vorgaben seitens des Lebensmitteleinzelhandels, das ist für die Branche komplett neu und eine große Herausforderung.
Auch das kann ich wiederum nur bestätigen. Das Thema ist nichts Neues, denn wenn man aus Verbrauchersicht mal sich dem Thema nähert, was ist uns eigentlich näher als das Nahrungsmittel? Und von daher war es schon immer ein Thema in der Lebensmittelindustrie mit Blick auf den Konsumenten. Aber wie gerade schon gesagt, die Regulatorik, der regulatorische Druck nimmt zu. Um da mal ein paar Dinge hier in die Runde zu werfen, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz extrem. Ja, dann jetzt auch aktuell das Thema der Entwaldungsverordnung, wo noch niemand genau weiß, wie das Ganze zu handeln ist. Das Thema Tierwohl steht schon immer und lange Zeit schon auf der Agenda, sowohl beim Konsumenten als auch beim Handel. Von daher ein sehr komplexer Bereich.
Das Thema ist insofern nicht neu. Denken wir mal an das Thema Verpackung. Also wir haben seit vielen Jahrzehnten das Thema duales System, gelber Sack, Recycling etc. Da ist es für die meisten Verbraucherinnen und Verbraucher auch bekannt. Aber jetzt geht es halt auch um die Inhalte und egal, ob das Milch ist oder Fleisch oder Getreide oder was auch immer, das ist jetzt die große Herausforderung. Und vor allem ist es eine große Herausforderung, weil es nicht nur das einzelne Unternehmen isoliert betrifft, sondern die gesamte Wertschöpfungskette im Prinzip bis zum Acker, bis zum Stall, bis zum Wald in Südamerika oder bis zur Plantage in Afrika. Und ehrlich gesagt ist das für gerade mittelständische Unternehmen fast unmöglich, alle diese ganzen regulatorischen Auflagen zu erfüllen.
Ja, weil das ist ja auch so nicht nur natürlich in der Ernährungsbranche die Besonderheit, aber gerade insbesondere das Thema globale Wertschöpfungsketten, wo man natürlich ja auch mit vielen vielleicht kleinen Bauern oder kleinen Zusammenschlüssen von Bäuerinnen und Bauern einfach zusammengearbeitet wird, nochmal eine ganz andere Tragweite hat, als wenn man vielleicht mit anders organisierten, größeren Unternehmen in den Wertschöpfungsketten zusammenarbeitet.
Also wir haben ja die Herausforderung E, S und G. Wir schauen immer auf das berühmte E, die Umweltthemen. Das ist gerade in Deutschland natürlich ganz besonders wichtig. Aber auf das S und das G müssen wir halt auch schauen. Weil wenn wir jetzt über Wertschöpfungsketten weltweit sprechen, sprechen wir über Kinderarbeit. Wir sprechen über die faire Entlohnung, zum Beispiel in Südamerika oder in Afrika. Also es geht auch über das E hinaus, erstes Thema. Es geht auch um naturwissenschaftliche Dinge, die zum Teil äußerst kompliziert sind. Und es ist jetzt nicht so, als würde die Branche gerade mal so viel Geld verdienen, als dass sie sagen, ich investiere jetzt mal 0,5% meiner Rendite in das Thema. Der Handel ist nicht bereit, hier in nennenswertem Umfang mitzufinanzieren, der Verbraucher schon gar nicht. Also es gibt seitens der Verbraucher ja das berühmte Say-Do-Gap, sprich, ich möchte natürlich alles immer in einer perfekten Welt. Ich möchte an der Kasse aber auf gar keinen Fall da einen Cent mehr bezahlen. Und das gilt eben für 80-90% der Verbraucherinnen und Verbraucher. Und deshalb ist es ein finanzielles Thema, es ist ein fachliches Thema und es ist für mittelständische Unternehmen, ehrlich gesagt, auch ein Ressourcenthema.
Und auch das ist, so wie du es gerade angesprochen hast, Jenny, ja immer das Thema zusammenzubringen, Ökonomie und Ökologie. Und ich glaube, da ist es kein Geheimnis, dass die Lebensmittelindustrie in der Wertschöpfungskette vielleicht nicht an dem Hebel sitzt, die Rentabilität da nach oben zu bringen, wie es denn auch vielleicht dann nötig ist oder langfristig nachhaltig sein muss. Und wir haben das natürlich im Kontext jetzt der aktuellen konjunkturellen Situation, Sie haben es gerade angesprochen. Wir hatten eine Zeit 2018, 2019, da war das Thema Nachhaltigkeit, auch Thema Tierwohl, bin ich bereit für diese Aspekte mehr zu zahlen, als Verbraucher durchaus in der Phase, wo die affiner waren, zumindest der Aussage nach. Und das sehen wir schon ein Stück weit nach hinten gedrängt, aber ich bleibe dabei, das Thema Nachhaltigkeit ist nicht vom Tisch.
Nein, es ist ganz im Gegenteil. Es wird ja durch die Regulatorik immer dringlicher. Und jetzt ist aber die Frage, wie bewältigt man das? Und ein Teil der Studie war herauszufinden, wo sind die Unternehmen unterwegs? Und ehrlich gesagt, ungefähr die Hälfte ist auf einem gewissen Wege, hat Ziele, hat Maßnahmenunterlegungen, hat einen Clou, wo die Reise hingehen kann. Und die andere Hälfte hat das eben nicht. Und es sind gerade die mittleren und kleineren, vor allem die. Da drängt jetzt vor allem in der Regulatorik das Thema CSRD-Berichterstattung. Das ist die Berichterstattung, die ab nächstem bzw. übernächsten Jahr gesetzlich verpflichtend ist, wenn du oberhalb einer bestimmten Umsatzmitarbeiter- und Bilanzsummenschwelle bist. Und da sind viele Unternehmen zeitlich in extremem Verzug. Und deswegen sagen viele, diese Gesamtgemengelage, dazu gehört auch übrigens der Finanzsektor und die Banken, da brauchen wir im Prinzip Spitzengespräche. So wie wir es beim Tierwohl hatten, da hat unser Unternehmen RSM Ebner Stolz das Vergnügen, zwischen dem Lebensmitteleinzelhandel und der Fleischwirtschaft die Gespräche zu moderieren. Da können Sie sich ja vorstellen, wie herausfordernd das war mit den Granten der Fleischwirtschaft und des LRHs. Und jetzt sagen eben viele Unternehmensvertreter, wir brauchen das eigentlich für die Branche, zwischen der Branche, zwischen mindestens dem LEH und eigentlich auch der Politik. Weil die Politik ist natürlich auch ganz wesentlich fürs Weichenstellen. Und wenn Sie jetzt in der Automobilindustrie sehen, wie zum Beispiel Ziele für 2030 und 2035 plötzlich wieder aufgeweicht werden, wie es plötzlich wieder den Verbrennermotor gibt, weil der Kunde ihn haben möchte, wie plötzlich es Kurzarbeit gibt bei Batterieherstellern und allen anderen, sieht man, dass nicht nur in der Ernährungsbranche hier Nachhaltigkeitsthemen durchaus ins Stocken geraten.
Zwei Anmerkungen meinerseits dazu. Natürlich für uns als Banken auch ein wesentlicher Aspekt und für uns als IKB, als Langfristfinanzierer auch nochmal mit einem strategischen Punkt dazu, ist ESGs Nachhaltigkeit als Stakeholder, wie gesagt, im Prozess auch ein elementares Thema. Und natürlich beschäftigen wir uns als Banken damit. Wir versuchen auch hier auf Flughöhe, auf Augenhöhe zu kommen, versuchen über Peer-Groupings die Unternehmen einzuordnen. Und da kann ich halt aus unserer Erfahrung, vielleicht hast du auch eine Ergänzung dazu über deine ESG-Beratungstätigkeit, Jenny, dass wir das auf jeden Fall unterschreiben können, was Sie gerade gesagt haben. Es gibt keinen einheitlichen Weg. Ja, das ist extrem komplex, je nachdem, wo ich unterwegs bin. Bin ich im Bereich tierischer Produkte, käme das Thema Tierhaltung noch dazu, bin ich im Bereich stark verflochten, was Rohstoffe aus dem Ausland angeht, aus dem Nicht-EU-Ausland, beispielsweise Kaffee, Kakao etc., hat das wieder eine ganz andere Dimension. Und so bunt wie die Branche in Summe ist mit ihrer Produktwelt, so bunt ist auch, glaube ich, kann man sagen, momentan die Situation, wo die Unternehmen in der Phase stecken, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
Ja, und das ist ja auch sehr branchenunabhängig, dieses Bild. Also das haben wir ja auch in allen Branchen, dass es natürlich schon sehr starke Vorreiter gibt im Bereich Nachhaltigkeit, auch Thematik Richtung Nachhaltigkeitsberichterstattung, die auch aktiv schon auf uns Banken zukommen, um in ihr Nachhaltigkeitsmanagement auch unsere KPIs mit einzubauen, bis hin zu Unternehmen, die sagen, ja, ja, ich möchte doch nur die Mindestanforderungen gesetzlich erfüllen und sich gar nicht bewusst sind, was das überhaupt bedeutet, ich alleine die Mindestanforderungen der CSRD zu erfüllen. Und da anschließend vielleicht ein bisschen die Frage, weil wir ja im regulatorischen Bereich gerade unterwegs sind. Herr Dr. Petersen, nehmen Sie denn wahr, dass die Regulatorik, die jetzt kommt, das Thema eigentlich bestärkt Nachhaltigkeit oder eher, dass man sagt, das ist uns zu viel, wir nehmen das Thema klar, wir haben schon gehört, so die Verbraucher achten zwar drauf, aber lieber nicht, wenn es in Richtung Geld und an der Kasse geht, zu bezahlen. Wie sehen Sie das? Also quasi baut es den Druck auf und beeinflusst es positiv das Thema oder eher negativ, diese ganze Regulatorik?
Also ich glaube, in der Zielrichtung gibt es einen extrem großen Konsens fast aller Beteiligten. Es gibt ein paar wenige Zweifler, aber die allermeisten halten die grundsätzlichen Ziele für sinnvoll und richtig. Jetzt ist es eine Frage des Weges und der Geschwindigkeit natürlich. Ich nehme jetzt mal ein Thema, das ist nur indirekt über die Regulatorik kommt. Wir sprechen jetzt im Bereich der alkoholfreien Getränke mit jemandem, der sagt, der LEH möchte von uns eine andere Verpackung. Es soll nicht Tetrapack sein. Es soll bitte Kunststoff sein, aber gerne recycelt. So, dann macht man sich auf die Suche nach entsprechenden Anbietern von passenden Recyceln Kunststoff und zwar sortenrein. Und dann stellt man fest, wenn man vielleicht gerade noch ein bisschen bekommt, ist es gut. Aber in der Menge, in der man das in einigen Jahren bekommt, gibt es das zum Beispiel gar nicht am Markt. Das heißt, wir kommen in manchen Themen jetzt in eine objektive Unmöglichkeit. Und jetzt ist die Frage, wenn Dinge objektiv unmöglich sind, wie gehe ich jetzt damit um? Weil das Unternehmen sagt, ich mache es auch gern mit recycelten Kunststoffen. Das geht technologisch, das geht auch im Hinblick auch auf Verbraucherakzeptanz, Geruch, Haptik und so weiter. Aber die Materialien werden in ein paar Jahren nicht ausreichend da sein. Übrigens teilt man sich dann diesen Rohstoff mit der Automobilindustrie und mit allen anderen, die genau das Gleiche brauchen. Also müssen wir jetzt überlegen, mit einem gewissen Pragmatismus, was geht und wie schnell geht das Ganze. und worauf verpflichte ich mich in welchem Umfang, damit ich nicht an solchen Dingen stolpere. Weil weder sollte der Gesetzgeber noch der LEH an der Stelle Dinge einfordern, die einfach so bei bestem Bemühen nicht machbar sind.
Also das Spannungsfeld sehen wir auch. Also wir glauben schon, dass der regulatorische Rahmen, der gesetzliche Rahmen, der gesetzt ist, notwendig ist, damit man eine Orientierung hat. Aber der Druck, der über die Einzelmaßnahmen dann kommt, auch in der Komplexität, ist genauso, wie Sie gerade sagten, fast nicht zu handeln, also zumindest aktuell nicht zu handeln. Und ich komme wieder auf das Thema Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Wir hatten zuerst die deutsche Version, jetzt die europäische Version. Steht ja extrem in der Diskussion, wann und wie umgesetzt. Das Gleiche auch für die Entwaldungsverordnung auf der Ebene. Und man könnte das Ganze ja noch weiterziehen. Und hinzu kommt ja auch noch, dass, wie gerade gesagt, wenn wir das Thema Energie nehmen, ja, alle wollen auf regenerative umsteigen. Die Verfügbarkeit, die Netze, die Speicherung. Wir haben Thema Wasser, was immer bedeutender wird, die Konkurrenz um diesen Rohstoff. Oder aber sogar die Zielkonflikte, die wir teilweise ja in Vorgaben haben, die eigentlich dem Thema Nachhaltigkeit in verschiedenen Aspekten beide zuträglich sind, aber gemeinsam Zielkonflikte sind. Was meine ich damit? Thema Tierhaltung. Reduzierung des Carbon Footprints, ja, gerne, mehr Tierwohl auch. Aber wenn ich halt höhere Tierhaltungsstandards habe, geht das oft, nicht immer, aber oft dann auch gleichzeitig mit mehr Output an CO2 einher. Von daher, glaube ich, gibt es viele, viele Fragen, die unbeantwortet sind.
Ja, nehmen wir mal die Milchwirtschaft, in der wir auch unterwegs sind. Die stellt sich ja bestimmten Themen, ich sag mal Methan, weil die Milch, die kommt jetzt nicht irgendwie aus der Flasche, sondern die kommt von der Kuh. Und dann habe ich es eben nicht mit CO2 zu tun, sondern mal mit einem anderen Thema. Und natürlich haben wir uns jetzt mit unseren Kunden beschäftigt, wie könnte man hier die entsprechenden Reduzierungsziele hinbekommen. Da geht es sogar biologisch und physikalisch, chemisch irgendwie, zumindest gemäß der Prognosen, ist aber unglaublich teuer. Und dann stelle ich mir die Frage des Geschäftsmodells, was Sie angesprochen hatten, wie soll das funktionieren? An der Stelle. Also es gibt schlicht und einfach Dinge, da wird dran geforscht. Es gibt Machbarkeitsthemen hier auch. Aber dann stellen sich natürlich ganz grundsätzliche Fragen wie, was mache ich 2035? Es gibt übrigens manche Konzerne der Agrar- und Ernährungsbranche, die sagen, naja, ich verkaufe jetzt mein Eisgeschäft. Weil es gibt im Hinblick auf Umweltthemen kaum etwas Ätzenderes als Eis. Das muss gekühlt werden. Riesenproblem. Ich habe Milch da drin, Riesenproblem. Ich habe Zucker da drin, Riesenproblem. Und dann gebe ich es eben lieber ab. Das ist einer der Beweggründe, weswegen wir jetzt mehrere Bewegungen im Bereich Speiseeis gesehen haben.
Ja, also sehr viele Themenfelder, die auf jeden Fall in der Branche aufgehen mit Hinblick auf das Thema Nachhaltigkeit und auch ja, Dekarbonisierung, sage ich mal, entlang der kompletten Wertschöpfungskette, weil das haben wir ja in vielen Branchen nur ein paar Themen. Sie haben jetzt das Feld aufgemacht und ich glaube, wir könnten alle Themen, die wir in anderen Branchen und Sektoren finden, reinpacken und dann hätten wir immer noch nicht alle Themen abgebildet, die es in der Ernährungsindustrie einfach derzeit zum Thema Nachhaltigkeit und ESG gibt und die angegangen werden dürfen, auch aufgrund der Regulatorik. Wenn wir auch die CSRD ja anschauen, gerade im Bereich, sage ich mal, bestimmter Standards sieht man ja auch, das ist jetzt schon eingebaut, um halt nochmal weiterführende Standards für die Lebensmittelbranche und der Ernährungsindustrie mit auffächern zu können. Da werden ja auch auf jeden Fall nochmal verstärktere regulatorische Anforderungen kommen, langfristig.
Das ist zu erwarten. Also man muss jetzt mal sehen, wie der Gesetzgeber jetzt mit der Realität umgeht. Wir haben jetzt eine aktuelle Wahl gerade gehabt zum EU-Parlament. Wir werden an der Stelle eine veränderte EU-Kommission haben. Dann muss man sich den Green Deal nochmal ansehen. Man muss sich ansehen, was ist im Bereich der Agrarwirtschaft, was wird dort geändert oder eben auch nicht. Und das muss man dann im Lichte der Entwicklung und im Übrigen auch der Machbarkeit dann bewerten. Also das Bemühen bei allen, mit denen wir gesprochen haben, ist groß. Die Ernsthaftigkeit nach dem, was wir wahrnehmen, auch. Es gibt aber einige, die haben die Dringlichkeit jetzt erst sehr spät erkannt. Und die sprechen uns und andere jetzt an, ob wir helfen können. Und das ist ehrlich gesagt zum Teil spät und in Teilen auch zu spät.
Mhm. Ja, erleben wir auch. Kann ich so nur bestätigen. Ich glaube, da machen wir oder sammeln wir in dem Bereich einfach gerade alle auch die gleichen Erfahrungen. Und wir haben jetzt viel über die Herausforderungen und Problematiken gesprochen, aber gibt es denn auch Chancen, die einfach entstehen können aus vielleicht dem regulatorischen Druck oder aus der ja vielleicht intrinsisch getriebenen Nachhaltigkeitsbewegung in Unternehmen heraus?
Also erstmal gibt es eine absolute Chance. Die haben übrigens einige der Unternehmen vor Jahren auch schon ergriffen im Hinblick auf die berühmten klimaneutralen Produkte. Und haben sie auch so gelabelt. Das Blöde ist jetzt nur an der Chance, dass durch entsprechende Klagen und durch entsprechende Urteile diese positive Differenzierung im Regal jetzt mehr oder minder wieder weggenommen wird. Also es gab eine ganze Reihe von Produkten, wo man gesagt hat, klimaneutral, manchmal mit Ausgleichsabgabe, aber manchmal auch wirklich und echt. Und das ist jetzt erstmal wieder weg. Nichtsdestotrotz, die Chance, sich positiv zu differenzieren, gibt es ja an der Stelle. Wir haben die Rügenwalder-Situation, ein Unternehmen, was man sicherlich ganz traditionell im Bereich Wurstfahren verorten würde, was sich jetzt sehr, sehr stark transformiert und was sagt, wir werden hinterher, nach allem, was man wahrnehmen, uns zukünftig grundsätzlich anders aufstellen. Und das ist einer der großen Anbieter derzeit mit der Differenzierung im Regal, der in der Vergangenheit jetzt damit sehr erfolgreich war.
Also ich würde auch das unterschreibe ich zu 100%. Und wir führen ja auch schon seit 2 oder 3 Jahren als investitionsbegleitende Bank, als langfristiger strategischer Partner, ehrlicherweise kein Gespräch mehr ohne Nachhaltigkeitsaspekte. Sei es jetzt im Bereich Wasser oder Energie oder all der anderen Themen, Verpackungen etc. Von daher möchte ich zu dem Beispiel, das eben genannt wurde, plakativ, Eis, genau daran mal skizzieren, wo die Chancen liegen. Weil insbesondere, wo wir temperaturgeführte Prozesse haben, halt hochgradig, ja, nahe 100 Grad oder aber dann minusgradig, genau da liegen ja die Chancen. Ein Produkt, das hellgrün ist, ein Unternehmen, das heute hellgrün ist, dunkelgrün zu machen, kann man machen. Aber ich glaube, für die Mehrzahl der Unternehmen in der Branche geht es darum, aus Grau heute, um in der Bildsprache zu bleiben, das Hellgrüne zu machen. Und da liegt ein immenser Hebel. Und ich glaube, auch da liegen Chancen, auch Ökonomie und Ökologie wieder zusammenzubringen. Und ich kann mir nicht vorstellen, auch wenn in einzelnen Vorgaben aus Brüssel oder national wieder zurückgedreht wird. Tierwohl, Dünge, Verpackungsverordnung. Das große ganze Thema, der Weg ist, der ist klar. Der kommt und der wird sein. Und wir sehen es ja auch beim Handeln. Natürlich sind die Forderungen teilweise nicht zu erfüllen heute. Aber ich glaube auch, weil Sie gerade das Thema heute schon klimaneutral angesprochen haben, geht eigentlich ja nicht ohne Kompensationsmaßnahmen, die ich an anderer Stelle habe. Und wenn ich das unter Klimaneutralität verstehe, originär am Produkt, über die gesamte Wertschöpfungskette, dann ist der Weg noch weit, aber der Weg muss gegangen werden.
Mhm. Ja, bin ich bei dir. Und das glaube ich, glaube, wir drei hier im Raum sind uns einig, dass es möglich sein wird, aber vielleicht über eine längere Wegstrecke hinweg. Und natürlich die Unternehmen sich auch selbstständig Gedanken machen, weil natürlich sie auch merken, der Konsument, der Verbraucher, die Verbraucherin achten ja auch vielleicht verstärkter oder auch nicht so verstärkt auf die Themen, aber stellen sich strategisch auch um, wie Sie Rügenwalder genannt haben. Ich weiß noch ganz genau, dass damals er noch ziemlich belächelt wurde, der Geschäftsführer, als er das damals verkündet hat, dass sie quasi vegan, vegetarisch auf den Markt bringen möchten und einer der ersten Unternehmer in der Branche war, der es gemacht hat und jetzt einfach Erfolg damit auch hat. Und ich glaube, wir können auch noch bestimmt 3 Podcast-Folgen mehr mit dem Thema füllen. Aber nichtsdestotrotz würde ich langsam gerne zum Ende kommen. Gibt es von Ihnen, Herr Dr. Petersen, oder von dir, Johannes, noch Ergänzungen zu dem Thema, was Sie unseren Hörern und Hörern mit auf den Weg geben möchten und wollt?
Also ich glaube, man muss das Thema beherzt angehen. Man muss sich kümmern. Man muss Menschen fragen, die sich damit auskennen. Das können die vertrauten Bankberaterinnen und Bankberater sein. Das können Dritte sein, das können Verbände sein, Bundesvereinigung der Ernährungsindustrie zum Beispiel. Das kann jemand sein wie wir. Man muss sich jetzt schlau machen. Und man muss dann eine Priorisierung machen nach dringlich und wichtig. Dringlich ist erstmal alles, was Regulatorik ist, was muss ich bis wann zwingend erledigen. Dann muss ich ehrlich gesagt natürlich mit meinen Partnern in der Wertschöpfungskette vorne und hinten sprechen. Also LEH, was wollt ihr und was ist absehbar? Und liebe Lieferanten, wo seid ihr unterwegs? Und dann sich mehr oder minder erstmal entscheiden. Gehe ich es am Anfang an, um nur compliant zu sein? Oder gehe ich es an, um auch mich differenzieren zu wollen? Wichtig ist halt, ESG ist kein Reporting-Thema, sondern ESG bedeutet, ich muss meine Unternehmen verändern und auch teilweise umbauen. Und da sind in der Zeit der Rezession viele der Unternehmenslenker höchst zurückhaltend. Dann muss man es eben im nächsten oder im übernächsten Jahr machen. Aber man muss das Thema glaubwürdig angehen, weil die Verbraucher schauen pingelig drauf, der LEH schaut pingelig drauf, auch Dritte selbstverständlich. Und identifizieren auch, wenn jemand das nicht wirklich ernst meint, sondern nur vorschiebt. Also insofern sich einfach kümmern, finde ich schon mal, ist der erste Weg ins Glück.
Und ich ergänze gerne, es ist ein zentrales Thema der Unternehmensstrategie. Ich komme wieder zu dem Punkt zurück. Ökonomie wird auch in Zukunft nicht ohne Ökologie denkbar sein. Wichtig ist, Sie haben es eben angesprochen, Herr Dr. Petersen, das Thema über die Wertschöpfungsgrenzen der eigenen Produktion und der eigenen Aktivität hinausdenken, nämlich auch mitnehmen, sowohl vorgelagert, ja, das Thema, dass die Ernährungsindustrie Kooperationen eingeht, mit der produzierenden Seite, also der Primärstufe denkt und gleichzeitig auch das Ganze dann aus Sicht des LEHs so transportiert, dass es machbar ist und dann wird ein Schuh draus.
Kann ich auch nur so unterschreiben, würde ich sagen. Ja, bin ich total bei Ihnen beiden und auch bei dir, Johannes. Ja, zum Abschluss hole ich mir gerne noch mal ein Statement ein, um einfach das Ganze noch mal rund zu machen, weil ich finde, zu dem, was Sie beide erzählt haben, kann man gar nicht mehr so viel ergänzen heute. Und zwar hole ich mir gerne quasi die Verlängerung des Statements ein, Net Zero 2045 ist. Herr Dr. Petersen, fangen Sie doch gerne an.
Ist sehr anspruchsvoll, ist ein in der Art der Erreichung noch ungewisses Ziel, aber absolut sinnvoll.
Net Zero 2045 ist ambitioniert, definitiv. Ich möchte jetzt nicht sagen ambitionsweit, dass ich nicht erreichen kann, aber es ist ambitioniert und auch nur mit allen Stakeholdern in dem Prozess umsetzbar. Und dazu zählen auch wir als Banken, auch die beratende Zunft. Und nutzt es draußen, nutzt eure Partner, nutzen Sie Ihre Partner und dann wird es umsetzbar sein.
Ja, total. Da kann ich mich auch nur wieder genau anschließen. Ja, danke, dass wir uns so einig sind hier in diesem Raum und so übereinstimmen auch mit unseren Annahmen und das, was wir so erleben draußen. Herr Dr. Petersen, danke für Ihre Zeit.
Vielen Dank.
Johannes, danke auch.
Und sehr gerne.
Bis zum nächsten Mal.
Wenn Sie sich persönlich zu Themen rund um ESG, Nachhaltigkeit und Transformation austauschen wollen, melden Sie sich gerne.